Wusstest du, dass die Sparkassen bereits seit 2008 eigene ETFs in Deutschland anbieten? Nein? Dann ist dieses Gespräch heute sicherlich besonders spannend für dich. Denn ich habe mir zwei Experten der Deka eingeladen zum Gespräch. Wir sprechen über die Entstehungsgeschichte der Deka-ETFs hier in Deutschland. Wir schauen uns an, welche ETFs derzeit bei Kunden der Sparkassen besonders beliebt sind und wir klären die Frage, wie die Sparkassen künftig ETFs im Beratungsgeschäft einsetzen werden. Also es ist sicherlich ein ganz interessanter und spannender Einblick in die Strategie der Sparkassen und dazu wünsche ich dir jetzt viel Spaß. Bevor es jetzt aber in unser Gespräch geht, nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Der neue Extra ETF Portfolio Tracker ist da, das perfekte Tool für alle, die ihr Vermögen nicht nur beobachten, sondern wirklich verstehen möchten. Egal, ob du mehrere Depots bei verschiedenen Brokern hast, wissen willst, wie viel Apple, Microsoft oder Tesla wirklich in deinen ETFs stecken oder du herausfinden möchtest, ob du unbewusst Klumpenrisiken hast, der Portfolio Tracker zeigt es dir. Visuell, datenbasiert und natürlich vollkommen intuitiv. Mit unserer einzigartigen X-Ray-Funktion, dem detaillierten Performance-Analysen, dem Dividendenkalender und der automatischen Synchronisierung deiner Depots hast du alles im Blick und das ganz ohne Excel-Chaos. Am besten probierst du den Extra ETF Portfolio Manager direkt mal aus. Du kannst dich bei uns auf extraetf.com kostenlos anmelden und danach dein Vermögen wie ein Profi verwalten. Den Link und auch nochmal weitere Informationen zum Extra ETF Portfolio Tracker, den findest du natürlich wie immer in den Shownotes. So, jetzt wünsche ich dir aber ganz viel Spaß und interessante Informationen in unserem heutigen Talk.
Dennis, Thomas, schön, dass ihr heute hier nach München gekommen seid in unser Studio. Du bist ja in München ansässig und wohnst hier. Du wohnst in Frankfurt, bist extra nach München gekommen. Ich hoffe, es war keine zu stressige Reise. Aber freut mich ganz besonders, dass ihr heute gekommen seid, hier zu mir ins Studio.
Ja, vielen Dank, Markus. Wir sind natürlich gerne und ich bin gerne gekommen. Gerade wenn die Biergartensaison in München startet, dann ist das ja auch immer sinnvoll.
Ja, jetzt muss nur noch das Wetter passen. Die letzten Tage war es ja etwas regnerisch, aber vielleicht haben wir Glück. Ja.
Sehr gut, ich freue mich, dass ich den Heimvorteil nutzen konnte und dann, super, dass wir da sein dürfen.
Ja, sehr gerne. Heute wollen wir über Deka sprechen. Deka kennt man auf jeden Fall, also ist natürlich vollkommen mit den Sparkassen, mit der Sparkasse Finanzgruppe verbunden. Aber vielleicht kannst du mal erläutern, welche Rolle ihr im ETF-Geschäft spielt und vor allen Dingen insgesamt, was ihr als Deka für die Sparkassen oder auch so für Anleger alles so liefern könnt.
Ja, gerne. Die Deka ist der zentrale Vordienstleister für die Sparkassengruppe, für die Sparkassenorganisation. Die Sparkassen wiederum sind unsere Eigentümer, sodass wir da natürlich eine sehr enge Verbindung haben in das Sparkassenlager hinein. Und was wir natürlich versuchen, ist ein möglichst breites Produktangebot den Sparkassen zu bieten, damit die ganzheitlich ihre Kunden dann in den Anlagen beraten können. Und ETF ist jetzt ein Thema, was mehr und mehr Fahrt aufgenommen hat, wo die Sparkassen sagen, das ist ein gutes Komplementärprodukt. Und so kommen wir dazu, dass wir hier auch über ETFs mit dir sprechen.
Ja, das ist ja auch wichtig und auch richtig, weil als ich recherchiert habe, ich meine, ich weiß das natürlich, es gibt ja den Begriff ETF-Lab, das war ja ursprünglich mal, glaube ich, separat gegründet und hat dann die Deka irgendwann mal gekauft. ETF-Lab wurde 2008 gegründet, also da wart ihr quasi ja schon ganz, ganz früh mit dabei. Es wurde auch in München gegründet. Eine richtig tolle Geschichte. Und wie fügt sich denn jetzt sozusagen dieses ETF-Lab, DK-ETF-Thema in diese DK-Gruppe insgesamt ein?
Ja, 2008 war im Grunde so ein Entrepreneur-Thema, wo wir gesagt haben, wir suchen jemanden, der das exklusiv kann, das Thema ETF in der Auflage und sind in München fündig geworden, Thomas, mit Leuten auch aus deinem Umfeld. Und vor dem Hintergrund ist die Gründung hier in München tatsächlich mit dem Namen ETF Lab hat stattgefunden. Und 2014 haben wir dann die Deka als Marke drüber gelegt, weil wir im Grunde auch festgestellt haben, als Komplettanbieter hat uns dieser Zweig noch gefehlt. Und so ist die Entstehung im Grunde hier in München, hat hier stattgefunden und ist jetzt natürlich dann bei uns in der Zentrale in Frankfurt weiterentwickelt worden und wird dort auch nochmal deutlich intensiver begleitet.
Ich glaube, man kann schon sagen, München ist schon ein bisschen die ETF-Zentrale in Deutschland, oder kann man schon sagen? Also ich meine, ETF-Lab, dann gibt es noch andere Anbieter, die hier gegründet sind, die auch große Standorte hier haben. Also ich finde schon, außerdem ist extra ETF in München. Ja, das ist ja auch schon mal was wert.
Die wichtigen Player.
Ja, genau. Wie war denn da so die, ich sage mal, die Herausforderung? Weil ich kann mir schon vorstellen, also A, dass ein Asset Manager, ein etablierter, einen kleineren Asset Manager kauft, das ist ja schon mal, glaube ich, eine gute Entscheidung oder also eine Entscheidung, die durch mehrere Gremien wahrscheinlich geht. Und dann ist das ETF-Geschäft ja damals auch immer so ein bisschen, naja, vielleicht so ein bisschen als der Angreifer der normalen, klassischen Fondsindustrie gesehen worden. Wie ist es heute oder wie hat sich das im Laufe der Zeit so entwickelt?
Ja, die Etablierung hat stattgefunden. Ich glaube, die ist abgeschlossen. Wir finden das immer mehr und mehr auch in den Beratungsgesprächen, was uns sehr wichtig ist. Wir glauben, dass das Thema ETF sich so entwickelt hat, dass es nicht nur ein Selbstentscheidergeschäft ist, sondern inzwischen eben gut integriert werden kann in der Anlageberatung. Und vor dem Hintergrund ist es natürlich am Anfang so eine Art, ja, wirklich Entrepreneur gewesen und auch immer wieder eine Verteidigung im Management natürlich. Warum wollt ihr ETFs überhaupt weiter betreiben? Denn am Anfang war das Volumen noch deutlich geringer, wie es heute ist. Aber diese rasante Entwicklung eben im Gesamtbild hat dazu geführt, dass es natürlich dann auch in der Wahrnehmung im Unternehmen deutlich dazu gewonnen hat. Mhm. Und heute ist es ein Bestandteil.
Jetzt gucke ich gerade mal, 52 ETFs habt ihr. Sind die alle damals unter ETF-Lab schon, gab es die da schon? Oder was waren so wichtige Meilensteine oder Entwicklungsschritte vielleicht auch in den Jahren? Du warst ja von Anfang an quasi mit dabei, ne?
Also klar, der Meilenstein Nummer eins ist natürlich die Gründung gewesen, überhaupt in relativ kurzer Zeit so eine ETF-Gesellschaft hinzustellen. Wir haben das in circa 4,5 bis 5 Monaten gemacht, sind dann auch sehr schnell mit den ersten 5 ETFs gekommen.
Das war wahrscheinlich DAX.
Das war DAX, Eurostoxx, ja, genau. Und wir haben dann noch die Strong-Style-Indizes gebracht, die dann im Bereich Strong Growth und Strong Value eben unterwegs sind.
Gibt es die noch?
Die gibt es immer noch. Ja. Ich würde auch sagen, durchaus erfolgreich. Gerade der Strong Growth ist ein super gern genommener ETF. Mhm. Liegt natürlich immer daran, dass der eine Wahnsinns-Performance hingelegt hat.
Da sind dann nur wenige Aktien drin, gell? Ich weiß jetzt nicht
das
ganz
sind
genau.
20 Aktien.
20, ja, genau, okay. Dann hat er natürlich
also die richtige Karte. Natürlich nicht so breit diversifiziert, also insofern eher ein Produkt für Leute, die sich auch auskennen und die das dann so ein bisschen als Beimischung mit reinnehmen, sollte man jetzt nicht als Basisanlage nehmen. Mhm. Wir haben uns dann relativ bald verbreitert, die Produktpalette breiter gemacht. Und als wir dann 2013 sozusagen als Tochter der Deka Bank fusioniert wurden auf die Deka Investment, auf unsere Schwestergesellschaft, sind wir mit ca. 35 Produkten unterwegs gewesen. Mhm.
Und da sind, ich habe vorhin, wie gesagt, auch nachgeschaut, also ihr habt 32 Aktien-ETFs, 19 Anleihen-ETFs und einen Geldmarkt-ETF. Die Anleihen-ETFs, das sind eher so ganz klassische wahrscheinlich Staatsanleihen, Deutschland, Euroraum.
Das ist tatsächlich in verschiedensten Bereichen. Also wir haben Staatsanleihen-ETFs für Deutschland in verschiedenen Klassen von Laufzeiten. Das Gleiche bieten wir für europäische Staatsanleihen an. Wir sind aber auch im Bereich der Corporate Bonds unterwegs. Und was wir seit 2021 machen, da sind wir im Bereich von europäischen Corporate Bonds mit dem Thema Climate Change unterwegs. Mhm. Und unser jüngstes Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen ist ein Green Bond ETF. Mhm. Auf den sind wir sehr stolz, weil es war sehr schwierig, den in Deutschland zu
gelangen. Ja, das sind quasi nur Anleihen, die dann für, oder sagen wir, bestimmte Bedingungen erfüllen müssen.
Genau, da müssen grüne
Projekte
mitgefördert werden, finanziert werden. Das ist extrem streng überwacht. Mhm. Und da kann man tatsächlich sagen, also dort investiert man nachhaltig.
Aber was ist es dann? Sind es dann Windkraftanlagen oder was
zählt da? Beispielsweise Windkraftanlagen, das können aber auch teilweise soziale Projekte sein, die dann aber mit in die Richtung Umwelt gehen. Mhm. Stell dir beispielsweise vor, es wird eine große Schule samt Einkaufszentrum und gebaut und das Gebäude dazu ist aber nach strengen Umweltkriterien gebaut worden. Solche Dinge können dort mit dabei sein. Natürlich alles das, was wir so üblicherweise kennen für die Nachhaltigkeit. Also Windkraftanlagen, Wasserkraft.
Atomkraftwerk und Rüstung gehört jetzt dann auch mal dazu.
Nein, gehört nicht Spaß. Direkt dazu. Nein, halt alles das, was tatsächlich dazu beiträgt, dass wir insgesamt mehr für unsere Natur tun und weniger quasi die Umwelt belasten.
Ja, ich hatte auch vorhin noch eine Grafik mitgebracht, die möchte ich nachher dann auch nochmal einblenden, weil ich das ganz spannend finde. Wenn es um einen ETF von euch geht, der auch ein Jubiläum hat momentan, da komme ich aber gleich nochmal drauf. Was dich nochmal interessieren würde, ist das Thema Wettbewerb. Ja? Jetzt seid ihr von der Produktanzahl, sagen wir mal, nicht ein kleiner Anbieter, aber auch nicht einer der Massenanbieter, sage ich jetzt mal. Wie grenzt ihr denn euch dann von der Produktpalette ab? Weil wenn jetzt ein Anleger sich da aus den 4000 ETFs sozusagen sich da informiert, warum sollte er jetzt eure ETFs oder ETFs von der Deka kaufen?
Also für mich ist mal ganz wichtig dieses Thema Klasse statt Masse. Also wir machen das, was wir gut können. Wir machen das, was wir denken, das vom Markt tatsächlich nachgefragt wird, was den Investor, sei es jetzt ein institutioneller oder ein privater Investor, was ihn tatsächlich in seiner Asset Allocation auch unterstützen kann. Wir wollen jetzt nicht jedes einzelne Produkt irgendwie, was irgendwo am Markt gespielt wird, auch nachmachen, sondern wir versuchen eher so ein bisschen das, was wirklich gut nutzbar ist, zu machen.
Also eher so Portfolio-Bausteine dann, oder?
Genau. Also du hast es ja ganz gut gesagt, mit dem Massenhersteller sozusagen, da wollen wir nicht rein, weil wir im Grunde sagen, okay, wir sind jetzt super gewachsen, am Anfang von 4 ETFs auf 52, das ist ja schon mal ein Wachstum, was natürlich auch entstanden ist durch das Feedback und durch die Kopplung zu unseren Vertriebseinheiten, den Sparkassen, die uns dann widerspiegeln, was brauchen wir, was können wir im Grunde auch draußen anbieten. Und so sollen es halt immer Produkte sein, die entweder ein Thema belegen, wo wir sagen, das kannst du passiv abbilden und das kannst du dir dann dazu mischen. Das war das auch mit dem Green Bond, wo wir gesagt haben, wenn einer speziell in diesen Bereich investieren will, dann kann er das auch über dieses ETF tun. Und meistens ist es ja dann eine Beimischung. Also dass einer wirklich ins ETF sein gesamtes Geld reinpackt, eher unwahrscheinlich. Wobei wir feststellen, Thomas, das ist so dieses 4 für 70, hat sich so ein bisschen etabliert. Das heißt, mit 4 Produkten kriegst du so von dem Hauptabsatz 70% der Kunden ganz gut abgebildet. Und das, würde ich sagen, bestätigt uns, dass wir ein Produktmanagement machen und uns anschauen, was finden wir gut, was bringt es, was haben wir an Rückfragen, an Nachfragen und nicht einfach praktisch die Breite und sagen, kannst du mal schauen, haben wir.
Ja. Dennis, du leitest ja den gesamten Bereich Fondsmanagement und auch den ETF-Bereich. Wenn du jetzt auf die verschiedenen Vertriebspartner von euch schaust, also das sind ja dann wahrscheinlich eher mehr die Sparkassen oder... Das
sind die Sparkassen.
Verbundene Institute ja wahrscheinlich auch, die in der Gruppe halt mit aktiv sind. Was ist denn da dann so die Nachfrage? Also was wird denn da so besonders gekauft oder nachgefragt, weil du es gerade erwähnt hattest?
Ja, ich gucke gerne nochmal nach rechts, Thomas, aber MSCI Welt ist natürlich das, was ganz vorne steht. Und unsere Climate Change-Reihe, die jetzt stark nachgerutscht ist, auf jeden Fall in unserem Absatzkanal sehr, sehr stark Fuß gefasst hat.
Also wenn man sich das anschaut, wie sich institutionelle und private Investoren bei uns positionieren, dann ist das natürlich schon ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Der Institutionelle versucht das eher ein bisschen fein zu tunen und zu sagen, so eine Weltzusammensetzung, die baue ich mir selber zusammen. Da habe ich einen MSCI USA, da habe ich einen MSCI Europe, da habe ich vielleicht einen Eurostoxx, einen DAX. Da kann ich sehr genau reingehen. Für die meisten Privatanleger ist ganz, ganz vorne dran der MSCI Welt. Breit gestreut über sämtliche Industrieländer, die wir hier auf der Welt haben. Das ist natürlich ganz einfach zu machen. Einen ETF kaufen, die ganze Welt kaufen. Das ist super. So, und dann das im privaten Umfeld am zweitliebsten genutzte Produkt ist unser MSCI World Climate Change. Das ist eben auch wieder das Thema, möglichst breit gestreut sein, aber so ein bisschen im Hinterkopf zu haben, ja, tue ich auch was fürs Gewissen. Und lustigerweise, es ist nicht nur das Gewissen, auch die Performance ist manchmal nicht so schlecht.
Ja, wir haben ja eine Grafik auch vorbereitet, das war jetzt eine Steilvorlage von dir. Da habe ich nämlich mal einen Vergleich gemacht zwischen dem Deka MSCI World, also dem regulären ETF, der den MSCI World abbildet, und dann eben von dem Deka MSCI World Climate Change. Seit Auflage des Climate Change und Changes. Und da sieht man dann, dass eine ordentliche Outperformance stattgefunden hat. Obwohl, jetzt gucke ich hier mal auf meine Liste, der ungefähr, sagen wir mal, 270 Anteile oder Aktien weniger im Index hat. Also hat sozusagen das grüne Label auch noch einen Performance-Vorteil gebracht.
Genau, also das Thema Climate Change ist für uns ganz wichtig, weil wir denken, das ist für die Nachhaltigkeit in ETFs oder anderen Produkten eigentlich das Thema, was am einfachsten greifbar ist für den Kunden. Ich meine, wenn ich zum Fenster rausschaue und sehe, es gibt jetzt irgendwie Starkregenereignisse immer öfter in den südlichen Ländern, wahnsinnig viel Waldbrände und Ähnliches, dann weiß man auch, okay, da muss man vielleicht was tun. Sofern man das im Bereich von Finanzanlagen überhaupt tun kann, dann ist ein wichtiger Part, dass man eben drauf schaut, dass die CO2-Fußabdrücke der einzelnen Aktien möglichst gering sind, die man kauft. Und genau dort fokussieren eben diese Climate Change ETFs drauf, dass man gegenüber dem normalen Index den CO2-Fußabdruck möglichst gering hält. Mhm. Kann man auch hier in der Grafik ganz gut sehen. Also wir sind dort in den meisten Produkten über 50% Reduktion im CO2-Fußabdruck. Nur in Japan gelingt das nicht ganz, da sind wir knapp unter 50%. Es handelt sich dort auch um sogenannte EU Climate Transition Benchmarks. Das heißt, das sind Indizes, die wir dort abbilden, die von der EU extra gelabelt worden sind, dass sie eben dazu dienen, den CO2-Ausstoß deutlich zu reduzieren gegenüber dem jeweiligen Mutterindex.
Warum ist es jetzt in einem Land wie Japan, sagen wir mal, 48% und in den USA bei 71? Also hat es was mit der Indexzusammensetzung zu tun dann?
Das hat mit der Indexzusammensetzung zu tun. Das hat natürlich auch damit zu tun, wie dann die Gewichtung stattfinden kann. Mhm. In dem Konzept wird einerseits hergegangen, man sagt einfach die schlechtesten der Schlechten. Mhm. Also die, die ganz, sag ich mal, umweltschädlich sind, die lässt man ganz raus. Mhm. Ansonsten teilt man das in verschiedene Stufen ein. Das geht von den Besten, die sind in dem Solutions-Bereich. Also die bieten tatsächlich jetzt schon Produkte an, die uns in einem CO2-ärmeren Wirtschaften unterstützen können. Und das geht dann aber runter bis eben die, die so in dem Transition-Bereich sind, also die sich gerade wandeln. Und das Indexkonzept gibt das so vor, dass die Unternehmen, die jetzt schon sehr gut sind und uns viele Möglichkeiten bieten, dass die eben höher gewichtet werden können und diejenigen, die eher schlechter sind noch, die zwar auf dem richtigen Pfad sind, die aber eventuell auch ein paar mehr Umweltrisiken noch in ihrem Portfolio mit dabei haben, dass die eher niedrig gewichtet werden. Okay. Und dadurch ist dann auch zum Beispiel beim MSCI World eine ganz, ganz andere Gewichtung der einzelnen Titel vorhanden. Und dadurch kann sich halt auch eine sehr andere Performance ergeben. Diversifizierung bleibt aber weiterhin sehr breit.
Ja, aber das sieht man ja, dass da jetzt zum Beispiel bei dem Beispiel Japan im Endeffekt nur 23 Aktien weniger in dem Climate Change Index drin sind, 60 sind es bei Europa etwa. Das ist nicht so viel. Ja. Deutschland von 53 auf 42, da hat man quasi so ein bisschen so ein sauberes DAX-Investment, oder?
Ja. Genau, könnte man so sagen.
Ja, ich finde es ganz spannend, weil die Reduktion ist ja doch enorm. Wenn man sich überlegt, jetzt bei USA, ich lasse ein paar Aktien weg und habe dann 70% weniger CO2. Wahrscheinlich, weiß nicht, die Performance von den ETFs habe ich mir jetzt nicht angeschaut. Ist die auch überall besser oder ist es mal so, mal so?
Nein, es ist tatsächlich mal so. Es kommt ein bisschen drauf an. Also in der Historie hat die Reduktion des CO2-Fußabdrucks auch dazu geführt, dass man stärker in Titel gegangen sind, die aus der Softwarebranche kommen. Also alles das, was Informationstechnologie ist. Das ist weltweit natürlich sehr gut gelaufen. Europaweit haben wir da jetzt nicht ganz so viele große Unternehmen. In Deutschland ist es wieder was anderes. Da ist SAP sehr groß mit drin, mit einem extrem guten Performance-Anteil, was es da bringt. Also das muss man sich dann tatsächlich mal anschauen. Was man daran aber ganz klar sieht, ist, Nachhaltigkeit kostet nicht unbedingt Performance, sondern ganz im Gegenteil, das kann auch sehr positiv laufen.
Ja, gerade in Phasen, wo es dann auch wahrscheinlich so Umbrüche innerhalb der verschiedenen Sektoren gibt, hat das dann halt Vorteile. Dennis, ich will nochmal kurz zurück auf das Thema mit ETFs und den Sparkassen kommen. Ja, weil man könnte ja, wenn man ein bisschen ketzerisch da drauf schaut, könnte man sagen, das wurde so ein bisschen ignoriert all die Jahre, obwohl er ja eigentlich 2008 schon in dem Bereich aktiv war. Ja, wie geht es da weiter? Wie ist da die neue Strategie, sage ich jetzt mal?
Ja. Ja, neue Strategie eigentlich nicht. Hat ja gesagt, wir sind der Komplettanbieter. Wir geben im Grunde immer Angebote auch an die beratenden Sparkassen raus. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass das rausgelassen wurde, sondern das hat sich eben jetzt ergeben, dass es extrem stark im Komplementärbereich ist. Und was wir halt feststellen, ist, dass die Leute mitsparen. Also wir stellen fest, dass jede Festanlage mit bis zu 89% auch dann durch den Sparplan weiter erhalten bleibt im Grunde in dem Bereich. Und das ist etwas, was natürlich dann genutzt wird, um ein Grund-, ein Basisvolumen auch zu schaffen, um dann eben noch stärker in die Beratung und natürlich dann in die Diversifikation der Anlage zu gehen. Und vor dem Hintergrund würde ich sagen, das ist so eine natürliche Entwicklung, die stattgefunden hat, dass das Thema ETF natürlich bei den Kunden auch durch die Presse sehr, sehr stark angekommen ist und die Nachfrage einfach auch da nochmal stärker gesteuert wird.
Seht ihr da auch Unterschiede zwischen Alter, dass zum Beispiel junge Leute da eher offener sind und aktiver nachfragen als ältere Anleger?
Also tatsächlich wird man die Jüngeren eher auf das andere Produkt auch hinweisen müssen und die Älteren kommen mit der Anfrage, sind aber dann eben auch sagen wir, offener für die Beratung in Bezug auf, was hast du wirklich? Weil eins dürfen wir auch nicht vergessen, du kaufst ja das, was ein Indexanbieter aussucht. Und das mag jetzt okay sein und wenn es breit diversifiziert, das sicherlich auch einen guten Effekt geben, aber muss nicht zwingend das Beste sein für die Anlage. Und wenn du mit größeren Volumen kommst, also jetzt ich meine Anlagevolumen, dann macht es natürlich Sinn, sich das Ganze auch nochmal anzugucken unter Risikoaspekten. Und bei Älteren sollte man auch schauen, dass vielleicht die Schwankungsbreite nach hinten nicht zu sehr, nicht zu hoch ist, sondern meistens brauchst du das Geld gerade, wenn es runterkommt, es runtergeht. Und ich glaube, das macht absolut Sinn. Und bei den Jüngeren, ganz ehrlich, wenn einer 20 Jahre Horizont hat zum Sparen, dann kann der das natürlich mit Aktien erstmal begleiten, auch stärker begleiten. Und Thomas, wir beide wissen, das große Feld wird im Aktienbereich bei den ETFs gespielt. Ja. Die Renten sind im Grunde wirklich fast zu vernachlässigen.
Wobei ich da ein bisschen den Eindruck habe, dass das jetzt so langsam wieder kommt. Ich meine, es kommt ja alles immer mit so ein bisschen Verzug. Jetzt gehen die Zinsen gerade wieder runter, aber trotzdem gegenüber den letzten 10 Jahren gibt es wieder Zinsen. Wir machen auch gerade eine Umfrage zum Thema Portfolio-ETFs. Das habt ihr jetzt nicht im Angebot, aber da wollten wir auch herausfinden, ob sozusagen das Thema Diversifikation, sich ein Portfolio auch mit Aktien und Anleihen aufzubauen, ob das überhaupt stattfindet in den Portfolien. Weil natürlich, wenn man die letzten 10, 15 Jahre zurückschaut, dann war das immer besser, in die Aktie zu investieren. Ja, ja. Und auch in jedem Krisenszenario war es auch besser, in der Aktie zu bleiben, als danach wieder mit wie ein Phönix aus der Asche wieder hervorgekommen ist. Aber jetzt gibt es halt die Anlageklasse wieder. Sie wirft Erträge ab in unterschiedlichen Währungsräumen. Ja, zweimal zwischen 2 und vielleicht 5%. Ja. Deswegen ist es ja durchaus eine sagen wir, interessante Komponente, die man sich wieder anschauen sollte.
Ne? Genau. Also Renten auf jeden Fall immer beimischen, ja, für uns auch ein Thema, wo wir darauf hinweisen. Aber tatsächlich ist der Fokus, wenn du jetzt im ETF-Thema bleibst, sehr, sehr stark auf die Aktienseite. Ja. Aber Renten sind natürlich nur attraktiv, wenn es Zinsen gibt. Und das ist etwas, wo die Leute jetzt wieder zurückkommen und auch ihr Portfolio stabilisieren. Du hast einfach eine Stabilitätskomponente, eine besser prognostizierbare, einen besser prognostizierbaren Return, weil du einfach dieses Festverzinsliche oder die Zinskomponente hast, die im Grunde kalkulierbar ist. Und so ist ja auch das Thema mit den Laufzeiten ETFs en vogue gewesen, auch durch die Presse gegangen. Und wir haben das ja durch die Laufzeitenfonds, wobei ich glaube, da ist kaum ein Unterschied dann, ob du einen ETF oder einen Fonds kaufst. Ja. Da geht es um die Ablaufleistung und natürlich um das wieder zu investieren. Dann
im Zweifelsfall würde ich sogar sagen, es ist sogar im Anleihenbereich tendenziell interessanter, auch einen aktiv gemanagten Fonds, glaube ich, zu nehmen. Also weil der Fondsmanager doch dann Möglichkeiten hat, bestimmte, sagen wir mal, Rendite Situationen am Markt wahrzunehmen, die ich vielleicht in so einem statischen ETF-Korsett dann so nicht habe. Bei kurzen Laufzeiten ist das relativ egal wahrscheinlich. Und wenn ich jetzt Staatsanleihen in Deutschland will, dann sowieso, dann will ich das Sicherste haben und suche mir das Laufzeitband raus. Aber im Corporate-Bereich zum Beispiel, also Unternehmensanleihen, da kann ich mir das durchaus vorstellen, dass das da wahrscheinlich ein bisschen mehr Sinn macht.
Ja, ist halt gerade im Corporate-Bereich, wenn du da einen Verlust drin hast, also eine Anleihe fällt aus, weil sie ihr Geld nicht zurückzahlt, dann hast du halt die Performance nachhaltig geschädigt. Ja. Deswegen ist ein aktives Management da natürlich, wie du sagst, eine deutlich bessere Variante.
In unserem Vorgespräch, da habe ich mir einen Begriff aufgeschrieben, ETF-Beratungsoffensive. Ja. Das musst du jetzt nochmal erläutern. Also wir haben ja schon so ein bisschen gesprochen, dass der ETF sozusagen auch nachgefragt wird von Kundenseite. Aber gibt es da noch mehr sozusagen hinter ETF-Beratungsoffensive?
Ja, sehr gerne auch den Begriff nochmal erklärt. Für uns ist natürlich immer, wenn du rausgehst und sagst, okay, was ist jetzt en vogue, was kann man nochmal stärker akzentuieren, um die Leute im Grunde in dieses Beratungsgespräch auch zu holen. Und da haben wir festgestellt, dass das ETF-Thema eben wirklich en vogue ist und du über diese Schiene dann die Kunden auch ansprechen kannst. Wir haben die Produktpalette, um es dann auch zu liefern. Also es ist nicht nur eine Ansprache, um jemanden abzuholen, sondern du kannst dann entsprechend auch liefern. Und die Offensive entsteht einfach dadurch, dass wir auch, sagen wir mal, von der Bundesregierung jetzt neu initiiert, auch das junge Sparen bekommst. Mhm. Das heißt, wir haben viele Ansätze, um gerade dieses Thema Sparen nochmal stärker zu begleiten. Und dann ist natürlich so eine Offensive, die wir jetzt auch werblich begleiten, wo man vielleicht jetzt öfters mal DKETF auch in der Presse sieht. Wir haben es bei verschiedenen Anbietern selber jetzt schon gesehen, wo es dann abgespielt wird. Und von daher ist das Thema Beratungsoffensive so zu sehen, dass du sagst, okay, was kannst du aktuell lebt auch werblich gut platzieren.
Gibt es einmal der Sparkasse künftig nicht mehr das Sparbuch, sondern den ETF-Sparplan?
Mit Sicherheit wird es in Zukunft beides geben. Also das Sparbuch wird nicht komplett aussterben. Dazu ist es zu sehr das Lieblingskind des Deutschen. Mhm. Aber es ist natürlich zunehmend auch bei den Investoren angekommen, dass das Sparbuch alleine mit Sicherheit nicht die richtige Investitionsentscheidung ist. Und gerade für Einsteiger in das Thema Wertpapiere bildet der ETF so ein einfach nachvollziehbares Produkt, dass der Kunde dann auch versteht, in was er da investiert. Und damit kann er herangeführt werden, dann macht er so seine ersten Erfahrungen in dem Bereich. Das kann er natürlich ganz hervorragend mit dem Sparplan machen im ETF-Bereich. Und das bietet sich perfekt an. Und ich glaube, die ETFs gehören zukünftig auch einfach zu einer umfänglichen und umfassenden Beratung dazu. Denn jeder Kunde ist irgendwie individuell und bei vielen Kunden kommt inzwischen eben auch so ein bisschen das Thema durch, ich möchte gerne verstehen, was ich dort kaufe. Es sollte vielleicht auch kostengünstig sein. Und dann ist natürlich gut, wenn man sagen kann, ja, wir haben für jeden Kunden das so individuell zugeschnitten, dass der Kunde sich nachher auch wirklich wohlfühlt mit dem, was er kauft.
Ja, ein großer Vorteil von den ETFs ist ja eben die Transparenz, wie du schon angesprochen hast. Wir hatten jetzt kürzlich, vielleicht kurz erwähnt, so einen Sachverhalt, wo ich mir auch wieder gedacht habe, das ist einfach nicht gut für die aktive Fondsindustrie, weil wir selber bei uns in unserem Portfolio-Tracker kann man sich ein ETF oder Fondsportfolio zusammenstellen und dann schauen wir in die gesamten Bestandteile rein, in die Full Holdings von den Fonds oder von den ETFs. Ist ja super für einen Kunden, dann sieht er ja, ach, ich habe, keine Ahnung, 2000 Euro in Microsoft investiert, obwohl ich die gar nicht im Depot habe. Ja, so. Und dann ist mir zufälligerweise bei einem Fonds aufgefallen, nicht von euch, sondern von einem anderen Unternehmen, dass die so eine Sperrfrist bei der Veröffentlichung ihrer Holdings drin haben. Ja? Und dann habe ich mir nur gedacht, ich meine, ich verstehe das, da gibt es wahrscheinlich Hintergründe, die haben eine Strategie, die wollen das nicht kommunizieren. Aber ich finde halt, das ist einfach so, wie soll ich sagen, so oldschool, so eine Sichtweise, weil ob das jetzt eine Woche früher oder später veröffentlicht wird. Am Ende wird sich in dem Portfolio auch nicht so viel tun, weil es ist ja kein Hedgefonds, der da jeden Tag geheime Strategien irgendwie hin und her handelt. Und dass dann die Daten einfach nicht zur Verfügung gestellt werden, das finde ich einfach schlimm. Und das ist ein Riesenvorteil von den ETFs, dass ich einfach, ich kaufe was, ich weiß, was ist drin, ich kann mir das anschauen und habe da eine hohe Transparenz. Und das finde ich also wirklich nochmal bewusst geworden, dass das ein Riesenvorteil ist von ETFs.
Ja. Also die Einfachheit des Produktes in der Erklärung. Ne? Also ich sage DAX, dann ist auch DAX drin, auch in der Gewichtung und man kann im Grunde sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich finde es immer spannend, wenn ich auch so im Freundeskreis mal so reinhöre und dann sagt einer, ich habe mir den MSCI Welt gekauft und dann habe ich mir nochmal den MSCI USA gekauft. Dann sage ich, oh, das hast du gut gemacht.
Ja, man hat so schöne Dubletten drin.
Genau. Und da ist halt dann der Punkt, das kannst du, aber da bist du sehr schnell im Verständnis auch bei deinem Gegenüber oder jetzt bei meinem Freund, ja, dass man sagt, jetzt hast du zweimal USA gekauft und dann, okay, also das wird dann auch sofort, kannst du das aufnehmen und diese Transparenz und dieses Übersetzen ist natürlich sehr einfach und gibt dann wieder fürs Gesamtverständnis sehr, sehr viel positiven Input.
Ja. Ich glaube, das ist auch gerade ein wichtiger Punkt. Die meisten Leute denken, bei ETF kann man nicht viel falsch machen.
Das ist schon einiges, worauf man achten muss.
Genau, ne? Das ist einiges, worauf man achten muss. Und auch deshalb finde ich sehr gut, dass die Sparkassen jetzt sagen, und wir unterstützen unsere Kunden auch in diesem Produkt, dass man da eine vernünftige Asset Allocation hinbekommt. Mhm. Weil, so wie Dennis jetzt das gerade gesagt hat, dann habe ich plötzlich fast nur noch USA, obwohl ich dachte, ich bin über die ganze Welt gestreut.
Ja.
Und da hilft es schon sehr, nicht nur in dem Bereich rein auf ETFs gesehen, sondern auch die Streuung über verschiedenste Produktkategorien und Ähnliches, dass man da jemanden an der Hand hat, der einem auch Tipps gibt, wie sollte man es am besten machen, was passt am besten zu mir, was passt zu meinem Risikoappetit.
Ja.
Nicht jeder Mensch ist gleich. Also ich lege tatsächlich sehr gerne in Aktien an. Wenn ich mir deine meine Mutter...
Frau. Ja, deine Mutter, deine Frau und deine Mutter.
Also meine Frau tatsächlich auch, die arbeitet auch im Finanzbereich. Okay. Meine Mutter, die würde eher sagen, um Gottes Willen, Aktien, nein.
Ja.
Und da ist halt immer eine gute Beratung, gar nicht so verkehrt. Und auch bei jungen Leuten, und das haben wir sogar schon in Studien gesehen, auch junge Leute sind inzwischen wieder bereit, sich beraten zu lassen.
Es gibt ja auch die Möglichkeit, digitale Beratung zu machen. Da habt ihr ja sogar in der Gruppe ja auch zwei Angebote. Ich meine, den S-Broker als Direktbank oder ja, Direktbank nenne ich es jetzt mal. Und Bivestor als digitale Vermögensverwaltung, wo ich ja jetzt nicht eine klassische Beratung bekomme, aber zumindest digital zu einer Anlagestrategie geführt werde. Das wäre ja dann eine Alternative. Also im Endeffekt, ich meine, klar, ihr seid ja eh eine Riesengruppe, da ist ja für jeden was dabei. Ich kann zum Berater gehen, ich kann in eine große Filiale gehen, ich kann eine kleine Filiale gehen, ich kann Digitales machen, ich kann Produkte selber kaufen. Ist ja eigentlich für jegliches Bedürfnis eine Lösung da.
Das ist richtig. Wir haben auch gesehen, dass inzwischen eine Videoberatung von jungen Leuten recht gerne angenommen wird. Da muss ich nicht mehr in die Sparkasse reingehen und extra dahin fahren, sondern ich kann auch außerhalb der Öffnungszeiten mich tatsächlich beraten lassen. Also das wird sehr gut angenommen. Aber wo du es gerade ansprichst mit S-Broker, für uns natürlich sozusagen das Tor in Richtung der Welt. Alle diejenigen, die sich nicht beraten lassen wollen, sondern sagen, sie können das selber, sie wollen direkt in ETFs investieren. Wir versuchen das dort auch zu unterstützen, gerade das Thema Sparplan, weil es ja ein sehr wichtiges Thema ist, dass sich auch junge Leute für die, das hört sich so blöd an, für die Rente vorbereiten. Aber es ist natürlich, man muss früh vorsorgen, gerade wenn man sich jetzt unsere Alterspyramide anschaut.
Klar.
Die Jungen werden später wenig Spaß haben. So, und da ist halt sehr wichtig, dass man die Leute dort frühzeitig unterstützt. Wir haben mit dem S-Broker zusammen dort auch eine gemeinsame Aktion laufen, dass diese Sparpläne in DK-ETFs komplett kostenfrei sind.
Ja, das macht natürlich die Barrieren sehr niedrig. Ich meine, ich beobachte das ja von außen und ich nehme es schon wahr, dass die Sparkassengruppe da so ein bisschen, sagen wir mal, vielleicht aufgewacht ist. Ich meine, der Wettbewerb ist auch extrem stark, muss man sagen. Die Neobroker haben da jetzt schon ordentlich Wirbel reingebracht. Der ETF-Markt hat Wirbel reingebracht. Also da muss man, glaube ich, als Unternehmen oder Gruppe in dem Fall schon auch reagieren. Ja. Und der S-Broker erfindet sich gerade so ein bisschen neu, habe ich so den Eindruck, eine neue App und neuer Auftritt, es wird alles rund erneuert. Bivestor hat da vielleicht ein bisschen früher schon damit angefangen, war ja auch ein neues Produkt, der digitale Vermögensverwalter. Also es fügt sich jetzt alles eigentlich ganz gut ein in die Entwicklung.
Es fügt sich alles sehr gut zusammen, das, was wir dort anbieten. Das heißt, wir mit unserer deutschen Strategie, wir legen in Deutschland auf. Wir kümmern uns darum, dass die Corporate Actions, also sprich das
Kapitalmaßnahmen
oder Ähnliches, immer im Sinne eines inländischen Anlegers umgesetzt werden.
Stimmrechtsausübung, ne? Wie Themen, die wir immer besprechen.
Also Stimmrechtsausübung, klar, das sind irgendwie so Soft Facts, aber für mich macht das schon einen Unterschied, ob man im Sinne eines deutschen oder europäischen Kontextes abstimmt oder ob das eher von einem amerikanischen Unternehmen abgestimmt wird. Mhm. Wenn man sich mal anschaut, Bayer und das Thema Monsanto.
Mhm, klar. Ja, wenn man da Wert drauf legt, stimmt, genau. Also das ist schon ein Thema, das kann ich nachvollziehen, ja? Dass man einfach sagt, okay, ich habe hier jemanden, der so ein bisschen ja, auf meiner Seite steht sozusagen und auch in dem Zusammenhang noch meine Interessen mit vertritt, kann ich bei anderen vielleicht nicht so sehen.
Ja. Und wir positionieren uns auch so, wie die Sparkassen generell natürlich eher auf der sicheren Seite positioniert sind. Also Sparkassen sind jetzt nicht gerade diejenigen, die mit irgendwelchen Optionen und sonst was alles Empfehlungen machen. Wir gehen in unseren ETFs auch tatsächlich so weit, dass wir sagen, wir kaufen dort keine Derivate rein, wir machen keine Wertpapierleihe, sondern wir wollen dem Kunden quasi exakt das bieten, was er erwartet, nämlich das Rendite-Risikoprofil des Index. Mhm. Nicht irgendwie verfälscht, Alles das, was man als mehr Performance reinbringen könnte, hat meistens auch ein höheres Risiko, was es dann mit sich bringt. Und da gehen wir eher den Weg, dass wir sagen, Produktwahrheit ist gleich Produktklarheit. Wir machen es so.
Das ist ein schöner Spruch, ja. Jetzt haben wir über Bivesto noch nicht gesprochen. Bivesto ist ja auch eine digitale Vermögensverwaltung, wo der Kunde dann digital über bestimmte Fragebögen zu einer Strategie geführt wird. Sind da dann nur Deka, ETFs oder Fonds enthalten oder gibt es da auch andere? Oder wie ist das aufgebaut?
Also es wird gemischt, wie du gesagt hast. Also der Kunde, wir glauben ja bei diesem Bivestor, drehst du so ein bisschen den Bildschirm. Also wenn du einen Anlageberater hast, der dir Fragen stellt, wo möchtest du in 10 Jahren sein, was möchtest du investieren, das drehen wir so ein bisschen um und du kannst das selber erfassen. Und dann ist es natürlich erforderlich, dass wir uns nicht nur auf Deka-Produkte dann wieder zurückziehen, sondern eben eine sehr breite Produktpalette dahinter haben. Aber wir stellen fest, dass wir auch jetzt durch das verbreiterte ETF-Angebot im Grunde hier eine gute Basis, die auch auf Kostenbasis, weil die Bivestor gerade wird natürlich sehr, sehr stark auch unter Kostengesichtspunkten dann abgeklopft, kommen wir da sehr gut hin. Also für uns eine sehr, sehr gute Möglichkeit, zu diversifizieren. Übrigens, da kommen Renten auch immer mit rein, wenn du in diese Anlage gehst. Du hast die Möglichkeit, auch noch so ein Risiko, so ein Anker nochmal mit reinzupacken. Also wenn gewisse Rückschläge am Markt stattfinden, dass dann auch dein Portfolio gesichert wird. Diese Möglichkeiten hat man dort auch bei Bivestor. Von daher ist das eigentlich so eine Sache, wenn man sich so ein bisschen mit beschäftigt und sagt, ich möchte was nebenher laufen lassen, auch mit höheren Beträgen, dann wäre das eine gute Möglichkeit. Gut ist natürlich, wenn man jemanden noch hätte, der dann sagt oder der nochmal Fragen stellt oder für Fragen zur Verfügung ist. Aber wer das alles alleine machen möchte, ist der Bivestor.
Da kann man ja dann sehr, sehr viele Jahre gehen.
Ja. Ganz genau.
Zu den Öffnungszeiten, wenn die da sind.
Die auch deutlich flexibler.
Die sind auch flexibler oder digital. Ja, super, sehr, sehr spannend. Also ich finde, ich beobachte das mit Freude, muss ich sagen, ja, weil es ist einfach ein wichtiger Teil in der, ich würde schon fast sagen, in der Gesellschaft. Sparkasse, ich muss jetzt da die Raiffeisenbank auch mal eingrenzen, also die beiden Gruppen sozusagen sind dann wichtiger Kern. Das spielt sich auch in jedem Ort ja irgendwie wieder und supporten ja auch die lokalen Gegebenheiten. Also ich finde das super wichtig und ich finde es sehr schön, wenn jetzt als ETF-Portal dann auch feststellen kann, dass der ETF da endlich auch sozusagen seinen Einzug findet. Und das freut mich. Ja, freut mich auf jeden Fall. Und da danke ich euch jetzt schon mal für die ganzen Insights und kann da nur jedem Zuschauer einfach mal raten, einfach sich mal die ETF-Palette anzuschauen und einfach mal ein bisschen zu schauen, ob vielleicht die Climate Change ETFs eine Sache sind, die ins Portfolio passen. Danke für eure Zeit und gerne mal wieder, vielleicht mal mit einer neuen Mission oder so, wenn was kommt. Made in Germany.
Ja. Können wir gerne tun.
Sehr schön.
Vielen lieben Dank, Markus.
Bis zum nächsten Mal. So, das war das Gespräch mit den beiden Experten der Deka zum Thema Geldanlage mit ETFs. Ich hoffe, da waren die ein oder anderen interessanten Aspekte für dich mit dabei. Wenn du dich jetzt näher informieren möchtest, dann schau doch bitte in die Videobeschreibung. Dort findest du nochmal weiterführende Informationen und auch Informationen natürlich zu den im Video besprochenen ETFs. Ansonsten würde es mich freuen, wenn du das Video likest, wenn du es natürlich sharest und wenn du den Extra ETF YouTube-Kanal abonnierst, denn dann verpasst du kein Video mehr, wenn es um die Geldanlage mit ETFs geht. Würde ich mich natürlich persönlich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal hier auf dem Kanal von Extra ETF. Ciao.